Ich habe heute das große Glück, das ganze Studio voller Hebammen und Eltern zu haben. Und es ist tatsächlich voll hier geworden. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich bin sehr froh darüber, weil das Thema Geburt, Schwangerschaft ist ja ein großes Thema, nicht nur in der Welt, sondern auch hier in der Sendung in all den Jahren gewesen. Und ich freue mich, dass ich jetzt zum ersten Mal hier das Geburtshaus Erfurt da habe und dass ihr so zahlreich vertreten seid. Und ich habe gerade die Seite aufgemacht, herzlich willkommen im Geburtshaus Erfurt, und da steht: ein Haus mit 156 Jahren Berufserfahrung. Wunderbar, herzlich willkommen, und ich würde gerne, dass ihr euch erstmal vorstellt. Ich habe noch ein größeres Glück heute in dieser Sendung, dass Katja Hebamme neben mir steht und die Musik heute macht. Hallo Katja.
Hallo, genau, ich bin Katja, und wir haben eine kleine Auswahl an CDs, noch Oldschool-CDs durften wir mitbringen, und vielleicht haben wir das Glück, 4 bis 5 Titel während der Sendung zu hören.
Vielen Dank. Ja, wer ist noch da?
Hallo, ich bin Susan Raschke, und ich bin auch eine von den Hebammen aus dem Geburtshaus.
Hallo, ich bin Jutta Blumbach, ich bin auch eine Hebamme im Geburtshaus.
Ich bin Esther Figut und ich bin Mutter von 2 Kindern.
Und ich bin Ina Buschinski, auch Hebamme.
Ja, ich habe im Vorfeld der Sendung darüber nachgedacht, was wäre so ein gutes Thema, womit wir ja einsteigen könnten. Und das, was mich immer sehr interessiert, und das hat was damit zu tun, dass wir ja in dieser Stadt gerade nach der Wende eine große Projektgründungszeit hatten. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, euer Gründung des Geburtshauses, das war 1993. Das heißt, ihr seid jetzt im 31. Jahr. Und mich würde interessieren, wie ist eigentlich so der Gründungsmythos? Das ist ja auch immer so, wenn Eltern Kinder bekommen, da gibt ja auch immer so eine Geschichte. Es gibt eine Geschichte zu Schwangerschaft und zu Geburt. Und mich würde interessieren, wie war das mit dem Geburtshaus? Susan, du bist Gründerin.
Ich bin Gründungsmitglied, sage ich mal, nicht unbedingt Gründerin. Das war 1993, und da wurde erst mal der Verein gegründet, bewusste Elternschaft, und daraufhin entstand das Geburtshaus. Die eigentlichen Räumlichkeiten existieren dann erst seit 95. Und damals gab es also 2 freiberufliche Hebammen. Im Übrigen zu DDR-Zeiten gab es das gar nicht. Also es war sozusagen noch eine Seltenheit. Und diese 2 haben im Grunde genommen die Idee des Geburtshauses geprägt und den Verein gegründet. Ich war damals noch in der Ausbildung und fand die Idee natürlich auch klasse und habe mich damit eingehakt. Und wie gesagt, das Geburtshaus selber war dann 1995 in der Windhorststraße. Und da wir uns relativ rasch auch vergrößert haben und es gut angenommen wurde, sind wir seit 1998 in der Clara-Zetkin-Straße.
Mhm. Und wie erinnerst du diese Zeit, diese Gründungszeit? Es war ja im Ganzen turbulent. Die Projekte haben sich aus einem großen Engagement heraus gegründet, und das Geburtshaus sicher auch. Es war, glaube ich, eine hohe Aktivität bei gleichzeitiger Sicherung von Arbeit.
Genau, also kurz nach der Wende ist die Geburtenrate ja drastisch gesunken, und ich habe mir, wie meine Kollegin auch, ziemlich viele Gedanken machen müssen, was eigentlich nach der Ausbildung passiert. Also, dass man in Thüringen bleiben kann, das war eigentlich fast ausgeschlossen. Und deswegen fand ich die Idee eines Geburtshauses eigentlich sehr, sehr schön, zumal auch die Gedanken, wie Geburtshilfe stattfinden kann, das war mir persönlich auch neu zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, die damalige Geburtshilfe hätte ich jetzt nicht als frauenfreundlich bezeichnet. Und die Hauptgründerin Viola Schilling hat damals schon selber versucht, das umzusetzen in ihrer Freiberuflichkeit. Ich habe damals ein Praktikum bei ihr gemacht. Und es war auch faszinierend, dass so viele andere Frauen und Familien diesen Gedanken mitgetragen haben.
Ja, wenn ich mich an diese Zeit erinnere, war ich so ein bisschen umgeben von Frauen, die außerklinische Geburten gemacht haben. Also die entweder Hausgeburten gemacht haben oder im Geburtshaus entbunden haben. Ich habe mich heute Morgen auch nochmal gefragt, ist das sowas, weil ich in einer ganz eigenen Bubble war, oder gab es da ein anderes Selbstverständnis, oder wie würdest du das rückblickend sagen?
Auf alle Fälle gab es insofern ein anderes Selbstverständnis, dass man wirklich mehr Selbstvertrauen vielleicht hatte, auch wirklich diese Grundidee bewusster mit Geburt oder auch selbst auch Erziehungsstrategien umzugehen. Das war damals, glaube ich, schon so eine Aufbruchsstimmung, weil ich denke, zu DDR-Zeiten wurde das alles sehr unterdrückt oder gab gar keine Alternativen und deswegen gab es, glaube ich, wirklich viele, die sich in dem Bereich da eigentlich sehr wohl gefühlt haben.
Ja, und jetzt sind wir 31 Jahre später. Das Geburtshaus Erfurt gibt es und mich würde interessieren, wie seid ihr heute aufgestellt vom Angebotsspektrum?
Traut sich keiner. Dann erzähle ich mal. Also was wir anbieten, wir sind ein Team aus 8 Hebammen. Wir bieten alle die Sachen an, die Hebammen so können, also Betreuung in der Schwangerschaft, Betreuung zu den Vorsorgeuntersuchungen, die ja auch bei den Hebammen stattfinden können, nicht nur bei den Gynäkologen. Wir haben ganz viel Kursangebote, auch für Schwangere. Und das zieht sich quasi, wenn man das so möchte, kann man mit einem positiven Schwangerschaftstest in dem Haus eintreten und Angebote in Anspruch nehmen. Dann geht es weiter mit Geburt. Wir betreuen Frauen zu einer Hausgeburt oder auch zu einer Geburt im Geburtshaus. Und danach hört es natürlich nicht auf. Dann gibt es die Wochenbettbetreuung, die alle 8 Kolleginnen auch abdecken. Also die täglichen Besuche bei den Frauen, die geboren haben. Das machen wir nicht nur für die Frauen, die mit uns geboren haben, sondern natürlich auch für Frauen, die in der Klinik ihre Kinder bekommen haben. Auch die haben ja das Recht und den Bedarf an Hebammenbetreuung nach der Geburt. Auch das decken wir mit ab. Und auch nach der Geburt gibt es natürlich dann diverse Kurse, Babymassage, Rückbildungsgymnastik, Geburtsvorbereitungskurse, das wäre noch das vor der Geburt. Genau, und dann geht es weiter, was unser Verein auch anbietet, sind die Kurse für Kleinkinder, das Weltentdeckerprogramm. Ja. Also theoretisch, bis man dann mit dem Kind in die Eingewöhnung startet, findet man bei uns immer schöne Angebote.
Ja, genau. Und bei euch ist ja der Vorteil, ihr seid 8 Hebammen im Haus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Suche wäre nach einer Hebamme, hätte ich einfach eine ziemlich große Auswahl vor Ort.
Ja, eine Auswahl und auch, das ist ein großer Vorteil von unserem großen Team, dass wir uns wunderbar vertreten können. Also so Geschichten wie, einer wird krank und dann gibt es einfach keine Hebamme. Das können wir total gut abfedern in unserem Team.
Ja.
Genau. Und genau, es gibt eine große Auswahl. Also, ja.
Und dann würde ich direkt gleich die Mutter, ich meine, es sind die Mutter. Fast alles Mütter hier im Raum, Väter, ein Vater mit Kind, das ist nämlich auch ein Kind hier. Mich würde interessieren, wie war dein Zugang? Wie hast du das Geburtshaus gefunden?
Wir haben unser zweites Kind erwartet. Beim ersten Kind haben wir noch nicht in Erfurt gewohnt. Deswegen war da noch kein Bezug dazu da. Und beim zweiten Kind haben wir eine Hebamme eben gesucht und da hatte ich im Helios einfach hingeschrieben, ich suche eine Hebamme, vielleicht kann da was vermittelt werden. Und dann kam Franziska, eine Hebamme, zu uns nach Hause. Wir haben die kennengelernt und dachten, ja super. Und so nach 10 Minuten hat sie gesagt, warum macht ihr eigentlich keine außerklinische Geburt? So, das ist doch, sie hat es irgendwie bei uns so gefühlt und war bei uns zu Hause und anscheinend dachte sie, das passt doch super. Und dann habe ich gesagt, Hausgeburt fände ich eigentlich voll toll, aber ich glaube, mein Mann fände das nicht so. Und dann war er so, hä, wieso? Warum eigentlich nicht? Und ich so, okay. Und dann hat sie den Kontakt zu Ina hergestellt und dann haben wir uns mit ihr getroffen und dann war eigentlich klar, ja, das ist auf jeden Fall cool. Und mir war aber klar, wenn es möglich ist, möchte ich eine Hausgeburt gerne. Dann, also wenn man schon sozusagen außerklinisch entbinden kann, dann auch direkt auf dem Sofa liegen bleiben. Und so kam der erste Kontakt und jetzt ist der sehr intensiv tatsächlich.
Ja, danke. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine Musik und dann steigen wir in verschiedene Themenfelder nochmal intensiver ein.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old,
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Ihr hört die Frauenredaktion und heute geht es um das Thema Schwangerschaft, Geburt und ihr seid sozusagen in der Sendung gerade herzlich willkommen im Geburtshaus zu Erfurt. Das Geburtshaus in Erfurt ist in der Clara-Zetkin-Straße, ist ein im Grunde genommen ein Frauenprojekt, was seit 1993 existiert und dort arbeiten unter anderem 8 Hebammen und sind nicht nur Expertin für außerklinische Geburt, aber das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal hier in dieser Stadt oder auch in der Region. Es gibt in Jena noch ein Geburtshaus in Thüringen und dann
in Gera
und in Südthüringen, glaube ich, gibt es auch noch
eins. In Dernbach.
Genau, in Dernbach. Also das heißt, der Bereich der außerklinischen Geburt ist gar nicht so sehr vertreten hier in Thüringen. Und es gibt ja auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus dem medizinischen Bereich, wie auch immer, Vorbehalte. Und als ich jetzt nochmal gelesen habe im Vorfeld, habe ich gefunden, dass die außerklinische Geburt ist seit 2007 tatsächlich im SGB-5 verankert. Das heißt, das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen, weil viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass ihr ein ganz originärer Bestandteil von Geburtshilfe seid und das eben nicht nur mit dem Schwerpunkt auf außerklinische Geburt, sondern ihr seid eben genauso mit zuständig für Schwangerschaft, Nachbetreuung und das hatten wir jetzt gerade hier in der Musikpause, dieses Thema von jede Frau hat auch bei Fehlgeburten zum Beispiel das Anrecht auf eine Hebammenbegleitung. Dass ich das jetzt schon mal gesagt habe, weil mir das so wichtig ist.
Auch bei Fehlgeburten nach der Fehlgeburt,
genau,
also diese Wochenbettbetreuung,
genau,
die wir anbieten und die wir leisten können, das gilt natürlich auch für Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, egal wie früh diese Fehlgeburt war.
Das ist auch, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Das heißt, viele Frauen, ja, nicht die meisten, aber viele Frauen haben ja auch schon, suchen sich ja relativ frühzeitig eine Hebamme. Das heißt, da ist es von Vorteil, wenn ihr sozusagen schon im Prozess mit seid. Und eine, die das nicht hat, kann aber zum Beispiel bei euch vorbeikommen und sagen, ich brauche Hilfe. Und es geht ja dann auch darum, wieder Sicherheit zu bekommen für folgende Schwangerschaften.
Und das zu verarbeiten, was man erlebt,
ja,
hat.
Mhm. Genau. Und das Thema Geburtsbetreuung, außerklinische Geburt, ist natürlich bei euch ein großer Erfahrungswert. Das ist das, wieso ihr, das ist ein bisschen der Gründungsmythos, würde ich sagen. Deswegen habt ihr euch auch damals einfach als eine Alternative gegründet zur klinischen Geburt. Und da wir heute eine Mutter im Raum haben, die nicht Hebamme ist, würde mich natürlich interessieren, was ist für dich eine andere Erfahrung gewesen?
Ich würde sagen, es war wesentlich behüteter und ich habe mich die ganze Zeit super beschützt gefühlt und zu keinem Moment irgendwie alleine, selbst wenn Sibylle, die Hebamme, irgendwie im Kinderzimmer tatsächlich am Anfang ganz viel einfach alleine rumsaß, wusste ich irgendwie die ganze Zeit, es ist jemand da und ich bin aber auf meinem Sofa und als so langsam die Wehen losgingen, haben mein Mann und ich so ganz viel noch rumgescherzt, sind durch die Wohnung gelaufen, haben gesaugt und nochmal hier und da ein bisschen geputzt oder so. Und ein ganz, ganz großer Unterschied war dann für mich auch am Ende der wirklich sehr, sehr tollen Geburt zu Hause, dass ich einfach auf dem Sofa liegen bleiben konnte. Ich habe da gelegen und es war alles entspannt. Wir haben erstmal, also ich nicht, aber alle anderen haben erstmal einen Kaffee getrunken. Also mein Mann hat Kaffee für alle gemacht. Und das war so schön und es war so lustig. Auch als meine Geburtsverletzungen genäht wurden, da haben wir so rumgescherzt. Was für eine, also Jutta kam, hat geguckt und hat gesagt, oh, das ist aber eine wunderschöne Naht. Und das ist sowas, was ich so in Erinnerung habe, weil das, ich finde das so schön. Dass meine erste Geburt war im Krankenhaus und das habe ich da nicht so lustig alles irgendwie, obwohl ich da bei dem Nähen Lachgas bekommen habe, aber da fand ich das alles gar nicht so lustig. Und dann bin ich abends einfach ins Bett umgezogen und dann musste das Haus gar nicht verlassen. Und das war auch im Winter, deswegen war das auch nochmal schön. Ja, also das ist ein Riesenunterschied für mich, dieses beschützte, behütete Zuhause und die ganze Zeit wissen, es ist die ganze Zeit jemand nur für mich da.
Es ist ja im Grunde genommen, in der Geburtshilfe ist es ja anzustreben, diese nach den Leitlinien, dass es anzustreben ist, eine 1:1 Betreuung unter der Geburt, also zumindest gibt es ein Recht darauf, aber das heißt es ja nicht im Klinikalltag. Das ist aber etwas, was ihr gewährleisten könnt. Vielleicht könnt ihr das nochmal einfach...
Wir können sogar eine 2:1 Betreuung gewährleisten.
Wow.
Das heißt, wenn die Familien sich bei uns anmelden zur Geburt, kommen sie sozusagen in ein Hebammenteam. Und eine von den beiden Hebammen, die sie während der Schwangerschaft optimalerweise gut kennenlernen, wird zur Geburt da sein. Und zum Ende der Geburt ist es so, dass wir eine zweite Kollegin dazu rufen. Und das heißt, wenn das Babychen wirklich schlüpft, dann sind wir im Optimalfall zwei Hebammen, die einfach alle Augen und Ohren aufhaben, mit allen Sinnen da sind und das Baby auffangen.
Das heißt, ihr seid ab einer bestimmten Zeit in Dauerbereitschaft?
Wir wechseln.
Ihr wechselt.
Aber ja, wir sind 3 Wochen vor dem errechneten Termin, also ab 37.0 der Schwangerschaftswoche, gehen wir in Bereitschaft. Die Familien bekommen einen Bereitschaftsplan. Da steht ganz genau drauf, Woche 1 rufe ich Jutta, Woche 2 Sibylle oder wer auch immer auf diesem Bereitschaftsplan steht.
Und es gibt natürlich auch Ausschlussgründe für Geburtshaus, ja, oder für außerklinische Geburt.
Ja.
Da unterliegt ihr sicher ganz klaren Richtlinien.
Da gibt es ganz klare Leitlinien, an die wir uns natürlich halten. Außerklinische Geburt setzt eine gesunde Schwangerschaft voraus. Mit einem gesunden Kind dieses gesunde Kind soll in Schädellage liegen und bitte sehr auch in dem sogenannten Geburtszeitraum kommen, also zwischen 37.0. Schwangerschaftswoche bis 42.0. Woche. Und es muss immer alles gut sein. Deswegen ist dieser Kontakt zu den Hebammen auch so enorm wichtig, weil wir einfach über die vielen Jahre, über die vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben, deswegen auch unsere 156 gemeinsamen Berufsjahre sozusagen, haben wir einfach auch ein Gespür entwickelt. Halt. Das eine sind die Messdaten, die wir erheben, und das andere ist einfach so unser berühmtes Bauchgefühl halt.
Ja, und das ist ja eine Hebammenkunde, ist ja eine Erfahrungsheilkunde.
Ja.
Das heißt, ihr teilt miteinander die Erfahrung, jeder hat ihre eigene Berufserfahrung und ihr fasst an.
Also, ja, wir das sind heißt, Handwerkerinnen.
Ihr seid auch. Handwerkerinnen. Ja. Ihr berührt die Frauen. Also jetzt so rückblickend aus meinen eigenen Schwangerschaftserfahrungen würde ich sagen, ja, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob eine die Hand auf den Bauch legt und fühlt und spürt und mir einen Zugang gibt zu dem, was passiert eigentlich in meinem Körper. Das ist die eine Form von Sicherheit. Die andere ist natürlich, Ultraschall ist natürlich wichtig, so. Und trotzdem geht es ja so, wie ich Schwangerschaft verstehe, also erstmal darum, schwanger zu sein.
Genau, also erstmal im Optimalfall, wie gesagt, sehen wir die Frauen recht früh. Und ich sage da manchmal auch, jetzt werd erstmal in Ruhe schwanger, richtig? Und dann reden wir über Geburt, weil Schwangerschaft dauert ja nicht umsonst 40 plus minus Wochen. Es ist ja ein Reifeprozess, nicht nur für das kleine Menschlein, was im Bauch wächst, sondern eben auch für Mutter und Vater, die da quasi drumherum sind, gewissermaßen. Und wir sind alle das Geburtsteam. Die Mutter, der Vater, das Kind und wir sind das Geburtsteam. Und alle müssen gesehen werden. Und natürlich gehört es da dazu, auch den Bauch abzutasten. Ich finde es ganz schön schlimm manchmal, wenn wir Frauen erst später kennenlernen oder wenn die eben woanders ihre Kinder kriegen wollen. Und die kommen in der, keine Ahnung, Ende der 20er Wochen oder so, also deutlich nach dem Bergfest sozusagen zu uns und wir sind, oder sie sagen, oh, du bist die Erste, die den Bauch mal anfasst, und das finde ich ganz schön schlimm, weil man ignoriert ja einen ganz wichtigen Teil dieser Familie, nämlich das ungeborene Kind. Mhm. Und das macht auch unsere Sicherheit aus. Wir kennen eben nicht nur die Großen, sondern eben auch das Kleine. Und wissen, es reagiert auf uns, wenn wir es anfassen. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen mystisch an, vor allem für Personen, die vielleicht keine Kinder haben, keine kriegen können, noch nicht bekommen haben. Aber ich glaube, jede Mutter weiß, was ich meine.
Ja, letztendlich geht es ja um Kontakt.
Genau.
Und wie kann es gelingen, einen guten Kontakt herzustellen? Wir wissen heute aus der Traumaarbeit, dass im Bereich Pränatalprägung ja schon ganz viel passiert, nicht nur unter der Geburt. Und wenn du gerade sagst, Geburtsteam, dieses, was würdet ihr sagen, was hat sich denn in den, vielleicht auch nochmal rückblickend, was hat sich in den letzten Jahren verändert, auch gerade in der schwangeren Vorsorge?
Also, wir unterscheiden ja, sag mal, weil du sagst, Schwangerenvorsorge, das bedeutet ja im Endeffekt das, was im Mutterpass dokumentiert wird. Also Blutdruck messen, Urin kontrollieren und so weiter und so fort. Ich würde es eher als Schwangerenbegleitung nennen. Wir haben festgestellt, dass viele Frauen nicht mehr gut auf sich hören können. Ich würde ja sagen, zu viel lesen und hören. Und damit wird so dieses Gefühl häufiger zugeschüttet, was kann ich, was will ich, was, wer bin ich, wo sind meine Stärken. Und halt wirklich auch so dieses, das Baby macht ja immer mit. Wir sind doch nicht allein. Das Baby ist ja immer da und kennt sich gut aus. Und das ist, glaube ich, was wir häufig feststellen, dass wir ganz viel Mut machen. Hör auf dich, hör einfach auf dich. Und steh zu deinen Entscheidungen, egal ob die allen gefallen oder nicht, die rundherum sind.
Das ist natürlich eine hohe Diskrepanz, weil wir haben ja im Grunde mit Müttern zu tun, ja, mit jungen, älteren Frauen, die bestinformiertesten Frauen überhaupt sind, also auf dieser mentalen Ebene. Und ich glaube, es gibt ohne Ende Milliarden von Mutti-Blogs oder schwangeren Blogs, wo eine ja gar nicht mehr differenzieren kann, um was geht es eigentlich. Aber meiner Wahrnehmung nach eine sehr hohe Körperentfremdung. Und da ist so eine so eine große Diskrepanz drin. Also wie kann das gelingen? Und da seid ihr für mich als Hebammen tatsächlich die Botschafterinnen und die da sind, die da nochmal so eine Brücke schlagen können. Katja?
Uns geht es dabei tatsächlich auch, oder in unserem Selbstverständnis als Hebammen, geht es auch darum, dass wir möchten, dass die werdenden Eltern eine sogenannte informierte Entscheidung gut treffen können, weil wir das Thema Vorsorge auch haben, ne? Dass wir auch versuchen, neutral aufzuklären. Was hast du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt deiner Schwangerschaft für Möglichkeiten der Kontrolle, der Untersuchungen? Welche Vorteile haben die? Welche Nachteile haben die aber vielleicht auch? Vielleicht manchmal auch sogar auch welche Kosten? Ne? Da sprechen wir von den sogenannten IGEL-Leistungen. Und sozusagen weniger auch vielleicht auch meine persönliche Meinung aufzudrücken, sondern zu versuchen, einfach genau in diesem Dschungel so ein bisschen so ein kleines Licht, also Leuchtelicht zu sein, um noch besser durch den Dschungel zu finden, all dieser Möglichkeiten sozusagen. Genau.
Ja. Du wolltest?
Naja, ich glaube, also die Frauen, was ich gerne möchte, ist, dass die Frauen verstehen, dass Geburt und Schwangerschaft überwiegend auch tatsächlich im Körper geschieht und nicht so sehr im Kopf. Also, ihr gehört ja den Körper dazu, aber es ist halt eine Bauchangelegenheit mit allem, was dazu gehört. So, das ist, möchte ich gerne vermitteln.
Passt.
Ich denke, das Urvertrauen wieder ein bisschen rauszukitzeln, das wäre bei vielen Frauen sicherlich sinnvoll, wieder so diesen Begriff guter Hoffnung zu sein und nicht einfach von jeder Untersuchung immer nur rauszufiltern, was ist jetzt vielleicht nicht gut gelaufen. Den Frauen sozusagen eigentlich mehr Mut zu machen, eben nicht sämtliche Mutti-Blogs oder was weiß ich, sich zu informieren, sondern selber auf sich zu hören, was ist für mich wichtig, nicht was sagen andere, was für mich wichtig ist.
Ja, und dafür braucht es ja im Grunde genommen Übersetzerinnen. Ne? Also wie kann es, das glaube ich, das kennen wir ja alle so ein bisschen wie, manchmal macht dieser Körper irgendwas, wo wir vielleicht doch verunsichert sind und der Zugang doch weggeht und dann braucht es einfach heilkundige, erfahrene Frauen, die vor allem ja auch erstmal beruhigen, ne, und erstmal für Sicherheit sorgen und sagen, okay, was ist ein Parameter dafür in dir, dass du gerade merkst, dass es gut ist oder dass es vielleicht weniger gut ist oder was ist so ein Moment, wo du auf einmal Angst kriegen könntest?
Das ist auch das Fachwissen dahinter. Also wir haben ja ganz oft, wenn man von Geburt spricht, diesen Begriff des Fehleralarms, ne? Dass Frauen schön zu Hause Wehen entwickeln und dann losgehen an den Geburtsort und unterwegs die Wehen verlieren und das Gefühl haben, oh Gott, ich kann das nicht, da läuft irgendwas verkehrt. Und dann das zu übersetzen und zu sagen, nee, es läuft genau richtig, weil dein Körper gemerkt hat, im Taxi oder ankommen im Krankenhaus, das ist, ich bin noch nicht entspannt, ich kann so kein Kind kriegen, ich kann nicht loslassen. Und dieses Vertrauen, kommen wieder die Wehen, wenn du gelandet bist, da wo du bist, wenn du Sicherheit gefasst hast und was dein Körper macht, ist nicht verkehrt, sondern ist genau richtig, es funktioniert hervorragend. Halt mit dem Hintergrundwissen, was wir haben, das zu übersetzen und einfach von der anderen Seite zu beleuchten. Da gibt es ja ganz viele Situationen, wo man so drauf gucken kann. Überhaupt im Leben, aber natürlich klar immer.
Es ist immer gut, eine gute Begleitung zu haben im Leben.
Ja, und ich glaube, was mir auch wichtig ist, wir haben gerade von den 1000 Mutti-Blogs gesprochen und so. Und wir können uns ja da alle nicht frei machen von. Nee. Und wenn eine Frau zu uns kommt und in den 999 gelesen hat, dann ist das okay. Dann ist sie willkommen und wir sortieren auch das vielleicht mit ihr zusammen.
Ja, und das ist, glaube ich, einfach so eine ganz, ganz große, wichtige Aufgabe, die ihr neben eurem Handwerk leistet. Das heißt, ihr macht ja ganz viel psychosoziale Begleitung die ganze Schwangerschaft hindurch.
Und das macht richtig Geburt. Spaß, weil wir dann auch im besten Falle die Frauen, die Familien weiterbringen. Also es ist total schön, so auch da so eine Entwicklung mitzukriegen.
Das ja, ist, und wir wissen ja, alle Geburt prägt. Ja. Ja, so wie praktisch der erste Schritt in unser Leben ist, das hat eine Auswirkung auf den Rest des Lebens.
Und das geht ja dann auch im Wochenbett weiter. Also manchmal sind wir auch so ein bisschen Paarberater. Also da vermischt sich
ja, ich meine, das ist eine, gerade wenn aus zwei in drei werden, ist das ja eine extreme, nicht nur schöne Situation, auch noch eine Krisensituation. Auf einmal sind die Bedürfnisse eines anderen im Mittelpunkt. Und da seid ihr dann auch da.
Genau. Ja, wir sind lange da. grundsätzlich so lange da, wie die Familien uns brauchen. Im Prinzip vom ersten Tag nach der Geburt bis zu 12 Wochen, bis zur 12. Lebenswoche des Kleinen.
Und auch im Rahmen des ersten Lebensjahres.
Und auch oder? Danach, genau.
Ja.
Genau. Also das ist schon gut. Also wir haben da schon viele Möglichkeiten für die Familien da mit ihnen zusammen diesen Weg zu gehen.
Aber das hieße auch, wenn eine jetzt, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr merkt, irgendwie, ich würde gerne noch weiter stillen, aber das ist gerade schwierig, dann könnte sie zum Beispiel, auch wenn sie bei euch vorher nicht in Betreuung war, ins Geburtshaus kommen.
Ja, also das, das ist überhaupt so, dass wir zu jedem Zeitpunkt mit allen möglichen Fragen, die so aufkommen, immer offen sind für die Frauen, die zu uns kommen. Also das heißt nicht, man muss bei uns das ganze Programm durchlaufen und nur dann darf man in die Stillberatung kommen, sondern man ist da quasi jederzeit willkommen mit seinen Anliegen. Genau, und das, was du angesprochen hast, wäre Stillberatung oder Ernährungsberatung heißt es auch. Also auch das Thema Beikost ist was, wozu wir beraten können.
Ja, und vielleicht auch das Thema Schlafen. Ja. Und da würde ich sagen, wir machen eine Musik und dann steigen wir mal in das wunderbare Thema Schlafen ein. Schlafensäuglinge eigentlich.
Auch. Genau, die schlafen auch. Manchmal nicht so, wie wir Großen das wollen, aber es wird besser auf jeden Fall im Laufe der Zeit.
Child, be not afraid. The thunder explodes and lightning flash illuminates your tear-stained face. I'm here tonight, and someday you'll know that nature is so. The same rain that draws you near me falls on rivers and land, on forests and sand, makes the beautiful world to see in the morning. Little child, be not afraid. The storm clouds mask a beloved moon, and its candlelight beams still keep pleasant dreams. I'm here tonight. Little child, be not afraid. The wind makes creatures of our trees, and their branches to hands they're not real understand. And I am here tonight, and someday you'll know that nature is so. The same rain that draws you near me falls on rivers and land, on forests and sand, makes the beautiful world that you see in the morning. For you know, once even I was a little child, and I was afraid. But a gentle someone always came to dry all my tears, to sweet sleep for fears, and to give a kiss goodnight. Well, now I'm grown, and these years have shown the rain's a part of how life goes. But it's dark and it's late, so I'll hold you and wait till your frightened eyes do close.
emotional, the nature is so. The same rain that draws you near me falls on rivers and land, on forests and sand, makes the beautiful world that you'll see in the morning. Everything's fine in the morning, the rain will be gone in the morning, but you'll still be here in the morning. Y'a plus d'amour, y'a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je vais bien, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est. J'ai plus peur de rien, et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main.
Heute hier in der Sendung der Frauenredaktion bei Radio Frei das Geburtshaus Erfurt, und ich freue mich ganz doll, dass wir heute über dieses Thema mal länger sprechen können, nämlich über das Thema außerklinische Geburt, aber auch ja, entspannte Begleitung durch die Schwangerschaft, durch die Geburt, durch das Wochenbett und auch Begleitung im ersten Jahr. Und ein ganz großes Thema für Eltern ist Schlaf. Schlaf auf allen Ebenen, würde ich sagen.
Das ist richtig, genau.
Genau, Katja.
Ja, Schlaf ist natürlich erstmal im ersten Lebensjahr einfach aufgrund der physiologischen Bedürfnisse eines Babys schon ein Stück Mangelware, und jedes werdende Elternpaar weiß, das hat sich darauf vorbereitet, rechnet auch damit, aber ich glaube, viele rechnen nicht damit, wie hart es vielleicht wirklich auch erstmal am Anfang wird. Und dann ist ja auch jedes Baby ein bisschen anders. Ja, es gibt eben Babys, die schlafen relativ gut von Geburt an, und es gibt Babys, die brauchen erstmal ganz lange immer viel, viel Rückbestätigung in diesen Nächten, die ihnen so sonderbar vorkommen, wo sie vielleicht ein Gefühl von Getrenntheit erleben und brauchen viel Rückbestätigung, dass die Welt immer noch in Ordnung ist, so wie sie ist. Und das ja, auch mit diesen Sorgen können Eltern, wenn sie das Gefühl haben, so wirklich alleine wissen wir gerade nicht mehr so richtig, wie weiter. Und wir befinden uns auch echt an der Grenze, vielleicht körperlich, aber eben auch psychisch. Dann kann man gerne zu uns Hebammen kommen und zur Schlafberatung kommen sozusagen. Also soll heißen, auch das Beratungsangebot im Geburtshaus läuft letztlich auch so über, ja, Alltagssorgen im Alltag mit dem Leben, mit dem Baby im ersten Lebensjahr. Und das kann einerseits ganz klassisch über Hebammenhilfe, sprich über quasi die gesetzliche Krankenkasse laufen. Aber wir bieten auch so niedrigschwellige Angebote an, wie eben zu einer Stillgruppe kommen, zum Familienkaffee kommen und sich vielleicht einfach auch erstmal so ein bisschen mit anderen Eltern darüber austauschen, ohne dass es gleich so ein klassisches Beratungssetting sein muss. Die Eltern können zum Kinderwagenspaziergang kommen und dann, ja, vielleicht eröffnet sich da nebenbei das Thema. Also es soll einfach viele Möglichkeiten geben oder Türöffner, nicht zu Hause alleine irgendwie zu versuchen, das irgendwie hinzukriegen, wenn man das Gefühl hat, es fällt mir aber schwer. Und es muss eigentlich auch gar nicht immer schwer fallen, sondern es kann ja einfach auch Spaß machen, sich mit anderen auszutauschen darüber. Genau, und da ist das Geburtshaus die Anlaufstelle, weil wir ja sozusagen als eine Art Hebammenzentrum sozusagen auch da sind. Und ja, wenn man morgens um 9 ankommt, wochentags, dann wird man immer andere Eltern finden, die auch bei uns sind.
Und das ist ja auch schon mal beruhigend, oder? Wenn ich vielleicht eine ganze Nacht nicht geschlafen habe und denke, oh Gott, nur mein Kind schreit. Und ich bin die Einzige auf dieser Welt, die das Kind nicht zur Beruhigung kriegt, dann vielleicht auf andere entnervte Mütter zu treffen, die in einem ähnlichen Zustand sind, dann kriegt es ja schon wieder einen Selbsthilfecharakter. Du guckst gerade so wissend als Mutter, dein Kind immer geschlafen?
Nee, meine Kinder schlafen tatsächlich super, muss ich sagen. Ich bin da absolut gesegnet. Aha. Aber ich kann das trotzdem total unterstreichen, weil ich habe... ich mache super viel im Geburtshaus. Ich habe den Geburtsvorbereitungskurs dort gemacht und da hat sich schon eine Gruppe von Frauen zusammengetroffen. Wir sind jetzt eigentlich eine befreundete Gruppe, also die wird auch immer größer. Wir haben Rückbildungskurse dann zusammen gemacht, im Geburtshaus auch, und also sogar zwei. Und ich bin sehr oft beim Familiencafé und diese Kinderwagen-Spaziergänge. Und ich finde das ganz toll und ganz wichtig, weil mich das wirklich oft beruhigt. Bei mir ist jetzt Schlaf nicht das Problem, aber trotzdem gehe ich natürlich auch nicht easy peasy hier durch das Leben durch. Und man hat einfach immer mal jemanden zum Reden. Und Ina hat es neulich so schön bei einem Kinderwagenspaziergang gesagt, dass es eben ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Und das ist total so. Und ich habe keine Familie hier oder so. Und dann muss man sich eben sein kleines Dorf selber aufbauen, und da ist das Geburtshaus für mich ein Teil davon, einfach weil ich immer weiß, ich kann da jemanden finden, um drüber zu reden, und man findet immer Gleichgesinnte, egal um welches Thema es geht oder Ratschläge oder was auch immer. Und das ist einfach schön, dass, wenn man das wirklich auch gut nutzt und jemand ist, der das auch braucht, diese sozialen Kontakte, dann ist es im Geburtshaus auch leichter als jetzt mit Größeren auf dem Spielplatz oder so, weil man direkt eher Themen hat.
Ja, ist auch warm da, ne?
Ist schon warm, ist kuschelig.
Ja, ja. Und sag mal, das heißt, es ist auch möglich außerhalb, also wenn ich jetzt keine Hebamme bin oder ja, da im Geburtshaus arbeite, sich zu engagieren, im Geburtshaus ehrenamtlich. Ist das so?
Definitiv ist das so.
Ihr seid ja ein Verein, ne?
Genau, wir sind ein Verein und...
ach so, stimmt, ich bin ja sogar Mitglied.
Ja, ich habe das jetzt einfach aufgenommen, weil ich dachte, ach krass, du bist ja da geblieben. Wie lange ist deine außerklinische Geburt her?
8 Monate.
Ach, du bist noch ganz frisch.
Ja. Oh. Aber die Große ist 3 und die ist auch da schon zu Hause. Also dadurch bin ich mit ihr mal wieder zum Familiencafé gekommen und dann hat sie sich da ins Foyer gestellt. Da steht so eine Holzfigur, eine Große, die die Arme nach oben streckt. Und sie hat sich da vorgestellt, hat die Arme genauso nach oben gestreckt und hat gerufen, ich bin wieder da. Und das war für mich so das Zeichen, okay, das ist wirklich für Familien hier. Ja. Und nicht eben ausschließlich für die Schwangeren, Gebärenden oder Wochenwöchnerinnen.
Ja, also du fragtest, ehrenamtlich sich betätigen. Also wie gesagt, uns gibt es ja jetzt schon im 31. Jahr und immer schon auch als Verein so ein bisschen auch eine quasi ein bisschen eine Sonderform in dieser deutschen Geburtshauslandschaft, dass wir quasi als Träger, als Basis eben den Verein gewählt haben und keine Partnerschaftsgesellschaft oder GmbH zum Beispiel. Und über die Jahre haben sich immer wieder Möglichkeiten ergeben, sich bei uns da zu engagieren. Also sei es, dass wir Hilfe beim Sommerfest sozusagen bekommen, wenn wir ein Sommerfest organisieren, was wir eigentlich fast jedes Jahr machen, oder beim Tag der offenen Tür. Oder wenn wir mal wieder das Haus von oben bis unten renovieren, also unsere angemietete große Wohnung auf 2 Etagen, dann wird uns geholfen, teilweise aber auch mit Spenden regelrecht. Und die wiederum kommen zum Beispiel, über die Jahre haben wir uns dann mal eine neue Geburtswanne anschaffen können, was sonst ein bisschen schwierig war vorher. Aber es wäre auch eine Möglichkeit für Eltern, die vielleicht mit dieser Zahlung der Bereitschaftsgebühr Probleme haben, dass man sich da als Gruppe sozusagen, als Interessensgemeinschaft ja auch gegenseitig unterstützen kann.
Ja. Ja, ich habe gerade, wenn du sprachst, gedacht, wie viele Kinder habt ihr außerklinisch?
1807.
Wow. Ja. Mhm. In 31 Jahren, das ist viel. Und ich finde das so schön, wenn man bei euch in den Eingang hochkommt, da hängen die Namen.
Das ist das größte Namensbuch der Welt, wie ich immer sage. Also, okay. Also jedes Kind, was mit unserer Hilfe auf die Welt gekommen ist, zu Hause oder im Geburtshaus, hängt in unserem Flur.
Ja.
Und das ist ganz... oft stehen die Eltern davor, ach guck mal, das ist ein hübscher Name, mach das, vielleicht, aber guck mal hier oder so. Oder auch wenn große Geschwister dann mitkommen, hier bin ich. Also das wissen die auch ganz genau, wo sie hängen.
Ich war ganz berührt, ganz weil schön. Ich zufällig dann meine Töchter da entdeckt habe. Genau. Obwohl im Rahmen von außerklinischer Geburt. Also, genau. Und dann auch, aus diesem Jahr dann welche, mit denen die befreundet sind. Und ich dachte, das ist ja verrückt, kennen sich außerklinische Geburtskinder irgendwie auch schon auf einer anderen Ebene. Also das ist tatsächlich als Namensbuch ganz, ganz inspirierend. Und ich glaube, man kann auch so ein bisschen Trends ablesen. So.
Weiß nicht.
Also welche auf der Suche ist nach schwanger ist und auf der Suche nach Namen, also auf jeden Fall mal im Geburtshaus vorbeigucken.
Und es lohnt sich auch immer, wenn wir an der Clara-Zetkin-Straße, aber bitte Obacht im Straßenverkehr, ne? Clara-Zetkin-Straße 92 hängt unser Storch. Also auch da alle Kinder, die bei uns geboren werden, kriegen ihren großen Auftritt in der Stadt.
Ehrlich?
Ja.
Katrin. Ich bin da noch nie vorbeigefahren, wahrscheinlich. Das heißt, wenn jemand mit dem Auto vorbeikommt.
Ja, kannst aber auch vorbeilaufen.
Okay. Du kannst aber auch natürlich auf unserer Website gucken. Genau, da sind auch ganz viele Bilder und Namen veröffentlicht aus den Jahren von den Eltern, die da ihr Einverständnis gegeben haben. Und auch auf unserer Instagram-Seite kann man das finden.
Ja. Mhm. Okay. Danke. Jetzt sind wir gerade so bei so einem ganz öffnenden Thema und ich würde gerne zum Ende der Stunde noch ein ganz aktuelles Thema mit hier einbringen, weil das gerade mehr oder weniger verhandelt wird und das hat ja auch was mit euch zu tun. Und zwar geht es um das Thema Abtreibung legalisieren, das heißt, es geht um den selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Der 218 ist ja immer noch ein Strafrechtsbestand und der einzige medizinische Paragraph, glaube ich, der im Rahmen von Strafrecht verhandelt wird. Und es gibt gerade eine ganz große Kampagne von verschiedensten Organisationen und Frauen, Einzelmenschen, das Thema Abtreibung zu legalisieren. Und es sind seit mit dem Stand gestern bereits viele, ich glaube 260 Abgeordnete, die bereit sind, dafür zu stimmen, soll, glaube ich, namentlich abgestimmt werden im Bundestag. Und wir hoffen, dass das jetzt endlich mal in die Wege kommt, weil aus meiner Erfahrung heraus, und das ist ja auch so, dass ihr damit zu tun habt. Ihr habt mit Frauen zu tun, die entweder Fehlgeburten hatten natürlich, aber auch Abtreibungen hatten. Und das hat ja durchaus eine Auswirkung auf folgende Schwangerschaften. Ja. Vielleicht nicht immer so sichtbar, aber spätestens unter der Geburt ist es dann manchmal ein Thema, oder?
Genau. Und auch das ist eben der Grund, was ich vorhin sagte, dass wir uns gut kennenlernen, dass wir eben auch diese, also alle Kinder, die in der Familie jemals waren, sind mit dabei. Und wenn wir von denen nichts wissen, dann kann es schon sein, dass sie sich trotzdem einschleichen und wir wissen es aber gar nicht. Und die Frau weiß es vielleicht auch nicht. Genau, also alle Kinder, die nicht geboren werden konnten, aus welchem Grund auch immer, die haben wir mit auf dem berühmten Schirm, wie man so schön sagt. Und letzten Endes brauchen wir nicht über selbstbestimmte Frauenmedizin, selbstbestimmte Geburtshilfe zu sprechen, wenn Frauen nicht selber entscheiden können, bekomme ich das Kind oder nicht.
Mhm. Genau, da sind wir noch beim Thema, genau, das hatten wir vorhin schon mal kurz, schwanger werden können, also auch dafür seid ihr Expertin, steht mit Rat und Tat zur Seite und natürlich auch in der Folge von Fehlgeburten, wie können folgende Schwangerschaften gut begleitet werden. Ja, vielleicht einen abschließenden Satz, welche mag? Noch Stille?
Ja. Genau, also mir fällt vielleicht gerade zu dem Thema jetzt einfach nochmal ein, also Frauen, empowert euch und wir sind gerne mit euch und an euch eurer Seite auf diesem Weg und auch Hebammen müssen und mussten sich immer wieder empowern in der Geschichte und ja, es ist einfach, Frauen und Hebammen gehören zusammen.
Ja, und dann denke ich, ja, vielleicht gehen wir noch eine Ebene weiter. Also das eine ist ja die Streichung 218, aber gibt es so, ihr seid ja auch organisiert im Bundesverband der Geburtshäuser, oder? Ja, ne? Und gibt es aktuell so eine zentrale Forderung an die Politik aus dem Bereich Hebammen? So, habt ihr da eine oder zwei oder so Themen, die euch wirklich so krummeln? Wo es vielleicht gut wäre, da nochmal weiterzugehen.
Was schon eine Weile verhandelt wird und aber leider noch keinen Abschluss gefunden hat, das sind die Verhandlungen über unsere Vergütung mit den Krankenkassen, die nicht angemessen sind, die schon sehr lange nicht mehr erhöht wurden. Also diesen Inflationsausgleich zum Beispiel, den gibt es nicht für uns.
Ja.
Das ist nur ein Beispiel. Die letzte wirklich ernstzunehmende Erhöhung war 2017. Das ist also schon eine ganze Weile her. Und das ist ein sehr zäher Prozess. Das ist auch was uns, obwohl wir nicht mitverhandeln müssen, sondern da nur im Hintergrund stehen und uns aber natürlich wünschen, es gibt eine Veränderung auch, ja, was auch zehrt. Und was wir tatsächlich auch einfach finanziell merken, das ist für unsere Arbeit, die wir mit so viel Herzblut machen, keine angemessene Vergütung ist.
Ja, und dafür seid ihr ja organisiert im Verbänden, genau. Geburtshaus und auch mit den Hebammenverbänden. Und wir hoffen einfach von dieser Stelle, das gibt im Land Thüringen ja auch den runden Tisch rund um die Geburt, dass das auch bei welcher Regierungslage auch immer weiter gut fortgeführt werden kann und auch die Belange von Schwangeren und Gebärenden und Hebammen
und Familien.
Und Familien einfach ganz oben stehen und es um eine gute, sichere einen guten, sicheren Start in das Leben geht. Liebe Frauen, ich danke euch. Und jetzt darfst du noch eine letzte Musik machen.
Ja, und da spiele ich ganz passenderweise Gloria Gaynor mit I Am What I Am.
Wow.
I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I.